Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Aussee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute kein Interview, sondern ein Gespräch mit Patrick Frey. Er ist Comedian und Buchverleger und zum aktuellen Thema Israel-Gaza. Am Mikrofon zusammen mit ihm, der Roger Schawinski.
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our country must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
Heute für einmal kein Interview, sondern ein Gespräch. Seit längerem habe ich versucht, so etwas machen zu dem aktuellen Thema Israel-Hamas. Ich habe viele Absagen aus dem palästinenserfreundlichen Lager bekommen. Man hat gesagt, nein, man käme nicht. Mein heutiger Gast ist der Patrick Frey. Ich habe mit ihm lange am Telefon über das geredet und in den meisten Punkten sind wir anderer Meinung. Ich habe ihn gefragt, ob wir das am Radio fortführen können. Ich freue mich, dass er da ist. Du bist ja sehr bekannt, Patrick. Aber trotzdem, zuerst eine Frage will ich noch stellen, weil ich sie immer stelle. Wer bist du?
Ich heiße Patrick Frey und ich bin gleichzeitig tätig im Bereich Kunst, Kunstvermittlung im Sinne von meinem Verlag, von Künstlerbüchern gedruckt. Und ich bin auf der Bühne immer noch, zurzeit mit einem Soloprogramm. Und probiere die beiden Bereiche, also das eine ist, hat mit Humor zu tun und das andere eigentlich mit Kunst. Die sind eigentlich auseinander, die sind nicht auf dem gleichen. Ich vermische das ziemlich wenig, aber und ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch.
Okay, also wir haben abgemacht, eigentlich nur das eine, dass jeder etwa die Hälfte Sprechzeit bekommen soll. Wenn wir schauen, ob das funktioniert. Also wo wollen wir anfangen? Also ich mache jetzt ja kein Interview.
Also ich habe dir ja gesagt, Roger, dass das, was ich im Moment am unnötigsten finde, ein Streitgespräch ist. Weil ich glaube, dass im Moment ist alles so aufgeladen. Du spürst das, ich spüre das, alle spüren das, dass man so wie auf Eier läuft. Und ich glaube, Streitgespräche in Talkshows und so weiter sehen wir eigentlich die ganze Zeit jetzt.
Ja, aber es ist ja auch interessant, um andere Meinungen zu hören und zu schauen, wie gültig sie sind. Und man versucht, die anderen zu verstehen. Freundschaften sind jetzt kaputt gegangen in der letzten Zeit. Ja. Wir sind seit Jahren eigentlich befreundet. Mhm. Nicht ganz eng, aber immerhin, immer wieder. Auch Familie, auch Frau und so. Und ich weiss jetzt eben nicht, wie das rauskommt. Gut, also kein Streitgespräch, aber doch ein analytisches Gespräch über das, ja, was passiert. Oder? Ich glaube, das sollten wir schon machen. Also, vielleicht doch auch noch gerade eine Frage. Mhm. Nach dem 7. Oktober bin ich total erschüttert. Also nicht nur, weil es ein Zivilisationsbruch war, nicht nur, weil es ein singuläres Ereignis war, das Massaker, sondern weil es dann sofort geheißen hat, oh, das steigert den Antisemitismus. Also wenn Juden massakriert werden, steigert das den Antisemitismus. Und jüdische Institutionen in der Schweiz haben sofort geschützt werden müssen. Nicht muslimische, jüdische. Mhm. das hat mich in meiner Persönlichkeit total erschüttert.
Ja, und ich finde das auch unglaublich grotesk, die Art von Täter Opferumkehr, was sofort erfolgt ist. Also, dass man sofort gewusst hat, aha, jetzt wird der Antisemitismus wieder aufleben. Das hat man geahnt und gewusst. Und vor allem Juden wissen
das. Aber warum
das
denn?
Ja, das ist interessant.
Warum? Also ich habe mich dann gefragt, gut, eben, wir sollten nicht zu viel unterbrechen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, bin ich als Schweizer Jude, als jüdischer Schweizer verantwortlich für die Siedlungspolitik, zum Beispiel von den Israelis, das empfinde ich als Antisemitismus. Und wenn jetzt die Juden jetzt und die Israelis auf diese Art und Weise massakriert werden, dann bin ich auch noch die Schuld, oder?
Mhm. Also ich glaube, das Schwierige ist eben, dass die Verbindung, oder, dass das sogenannte Israel-Kritische tatsächlich zum Teil wirklich israelkritisch ist im Sinne der Kritik an dieser Regierung, wo mir, ich glaube nicht, dass du die Regierung toll findest.
Überhaupt nicht.
Das ist, man muss sagen, das ist eine teilweise faschistische Regierung, die mit faschistischen Gedanken die Politik betreibt. Und jetzt ist natürlich, hat sich das verschärft. Das ist, wie man könnte sagen, die Diskussion ist weaponized worden, indem das israelkritische von beiden Seiten her heißt. Entweder heisst es, du bist nicht nur gegen Israel, gegen die Regierung, sondern du bist eben unten dran antisemitisch. Und dann, das ist inbegriffen, der Antisemitismus bei dieser Kritik, weil du meinst ja doch dann das globale Israel, wie der Staat sich verhält, dass er eben Vertreibung betreibt, dass er Apartheid betreibt oder dass er andere quasi, man könnte sagen, auch kriegsverbrecherische Sachen betreibt, seit Jahren, dass solche Vorfälle passieren. Und du meinst, dass global also unten dran ist eine antisemitische Grundhaltung. Und das kann man natürlich jetzt auf beide Seiten als Tool missbrauchen. Indem man Leute so zum Schweigen bringt, dann sagen sie, okay, dann sage ich ja nichts mehr gegen Israel, weil sonst bin ich der Antisemit. Und umgekehrt ist es die Waffe, oder, wo quasi pauschal, oder, die Identifikation mit dir, von dir mit dem Konflikt, mit dem Land, mit den Leuten, mit Israeli, mit dem israelischen Staat, mit dem israelischen Gebiet, mit den Siedlern, mit den Ultraorthodoxen in der Regierung, die Identifikation, die ist, glaube ich, singulär. Die gibt es nur mit den Juden. Und ich glaube, dass das Teil ist von dieser grossen Verschwörungserzählung, die immer wieder kommt, immer dann, wenn das aufflammt, wenn irgendein Konflikt aufflammt, wo Juden am Rand beteiligt sind oder Israelis am Rand beteiligt sind, dann kommt der Teil vom Rassismus auf, wo heisst, die Juden planen schon lange Weltherrschaft an sich zu reissen, planen, ziehen im Hintergrund Fäden, sind mega mächtig, haben mega viel Geld, sind global vernetzt und so weiter. Und das ist nur ein Teil vom ganzen, vom ganzen Prozess. Das muss man als Ganzes sehen. Die Art von Erzählungen, die jetzt überall so ein bisschen antönen, oder bei diesen Argumentationen, das ist wie ein fatales Horrorschicksal von dem Umgang.
Also ich habe schon Mühe bei vielen Sachen, die du jetzt gesagt hast. Also Israel, das heisst die faschistische Regierung, ich würde immerhin sagen, Israel ist eine Demokratie, die einzige Demokratie in dieser Region. Sind während 9 Monaten sind Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren. Das wäre in arabischen Ländern absolut undenkbar. Sicher. Die würden alle umgebracht. Also wenn ich einfach noch als Beweis, wo das eigentlich angefangen hat, der Vater von meinem heutigen Chef und Diktator von Syrien, der damalige Hafez al-Assad, wo es den Protest gegeben hat, hat er einfach die Stadt, wo die Proteste waren, Hama, einfach total bulldosiert und 20'000 Leute umgebracht, um zu sagen, Protest tut man nur auf diese Art und Weise bekämpfen. Und das hat sich jetzt weiter vorgesetzt von seinem Sohn. Und wenn man jetzt da sagt, Israel soll jetzt kritisiert werden wegen dem, ist ja klar, kann man machen, machen das die Israelis. Aber das andere ist ja, nur wenn man sagt, Hamas ist ja nicht gegen die Regierung vorgegangen, sie sind ja gegen den Staat vorgegangen, sie wollen ja den Staat auslöschen. Das steht ja in der Hamas-Charta drin.
Richtig.
Ja eben, und darum kann man doch nicht jetzt argumentieren mit dieser doofen Netanyahu-Regierung?
Nein, aber wir haben über etwas anderes geredet. Wir haben über, das antisemitische Reflex, über den antisemitischen Reflex geredet.
Aber der kommt ja in dem hinein, wenn man das Existenzrecht von Israel in Frage stellt, dann ist das antisemitisch. Und das waren Hamas. Und die Leute, die Hamas unterstützen, eben auch. Dann ist das ganz klar antisemitisch, weil das führt dann, wenn man es ausführt, es ist angekündigt, wie beim Hitler ist angekündigt worden, bei Mein Kampf, führt das zu einem zweiten Holocaust. From the river to the sea, Palestine will be free, heisst doch, die Juden müssen weggehen oder wir bringen alle um.
Ja, aber das Narrativ, oder? Ich sage, die Verquickung von diesen Gedanken mit dem Pragmatischen, von dem, was passiert, jetzt gerade passiert, ja, kannst du sagen, doch, ich trotz allem kann ich kritisieren, wie die Regierung jetzt vorgeht. Und zwar nicht das Land. Die, die auf die Straße gegangen sind, die Leute, die jede Woche auf die Straße gegangen sind und die Justizreform verhindert haben, die Leute, Roger, die sind nicht für diese Art von Vorgehen jetzt. Bin ich überzeugt.
Überhaupt
die meisten
nicht.
Von denen. Eben. Und die kritisieren.
Nein, das ist falsch.
Die kritisieren nicht die, einfach die Regierung. Sie kritisieren vor allem gewisse Exponenten in dieser Regierung. Und du kannst sagen, die Regierung ist extrem. Die Regierung ist extrem. Du musst das, wenn du das nicht.
Das ist nicht relevant.
Dann bist du, doch, das ist relevant.
Nein.
Weil zuerst mal müsste ein demokratischer Prozess jetzt stattfinden, wo die Regierung abgesetzt wird von den Leuten, die dort auf die Straße gegangen sind.
Aber Patrick, das der demokratische Prozess heisst, dass Wahlen stattfinden. Und im Moment sind
kannst
keine
Wahlen. Du kannst ja Wahlen stattfinden.
Ja, gut.
Du kannst Wahlen stattfinden für das, was die Regierung bereits gemacht hat. Unter anderem nicht vor dem 7. Oktober. Müsstest du eigentlich die Regierung schon längstens absetzen
und
auswechseln?
Es ist also falsch, was du sagst, dass die auf die Straße gegangen sind, sich gegen die Regierung wenden. Im Gegenteil, die haben sich sofort organisiert, Hilfsaktionen gemacht, das Volk ist zusammengestanden und so. Und
ja,
dass du
das
jetzt Schwergewicht auf die Regierung und die Regierungssituation in Israel hast und noch kein Wort sagst über die Hamas mit ihrem Todeskult, mit ihrem Märtyrerkult, die Organisationen wie Hamas oder ISIS, sie sagen ja, wir lieben den Tod, ihr liebt das Leben, oder? Mhm. Und sie verachten uns. Und sie träumt alle Märtyrer, sie verehren und 70 Jungfrauen warten dort im Paradies für die und so weiter und so fort. Das ist doch irgendwie die Situation, mit der sich Israel auseinandersetzen muss.
Ja, natürlich, aber was soll ich jetzt mehr sagen, als dass das absolut verabscheuungswürdig ist?
Wie willst du gegen die vorgehen? Die sind verabscheut.
Das weiß ich nicht, ich bin kein Kriegsexperte.
Ich
weiß einfach, dass mehrere Konflikte auf dieser Welt, ich zähle es auf, Vietnam, Afghanistan, Irak, alle gescheitert sind, weil die Vorstellung bestand hat, dass man eine Terrororganisation, Terrorbewegung kann mit Bomben eliminieren. Hat nie geklappt.
Stimmt nicht.
Weder in Vietnam, nein, die Vietcong ist nicht besiegt worden.
Ist kein Terror, das ist eine nationale Bewegung, eine kommunistische Bewegung. Es hat funktioniert.
Trotzdem im Untergrund, sie sind terroristisch vorgegangen, sie sind, haben sich mit der Zivilbevölkerung vermischt in diesen Dörfern.
Das ist völlig falsch.
Natürlich ist das so gewesen im Vietnamkrieg.
Aber
genau
das ist völlig falsch. Das ist ein Staat gegen einen anderen Staat.
Ja, gut.
Das ist ein Unterschied. Eine Terrororganisation, ein Staat, der einen Krieg führt gegen einen anderen Staat, sind zwei völlig verschiedene
Aber
Sachen.
Aber es ist dir schon klar, Roger, dass man eine Terrororganisation, die von einer bestimmten Ideologie lebt, die auch mit Opferstatus zu hat und wir werden quasi zu Tod bombt, dass die natürlich sehr, sehr fruchtbar beführt wird durch das, was jetzt passiert. Du kannst ja ausrechnen, dass jeden Tag jetzt junge Menschen in dem Raum von Gaza motiviert werden, zu Hamas zu gehen. Das ist klar, oder?
Nein, das ist mir nicht klar.
Ah ja.
Und das ist genau
das Gleiche.
Darf ich da einen Gegenbeweis erbringen? Wo man gegen den Hitler gekämpft hat, hat man 2 Millionen deutsche Zivilisten müssen umbringen, um bis zum Führerhauptquartier vorzudringen. Hat man dann gesagt, oh, jetzt werden alle Deutschen noch viel mehr Nazis. Also was ist denn das für eine Argumentation? Man kann solche Organisationen nur militärisch bekämpfen. Nicht die Ideologie, die geht weiter. Wir haben heute Neonazis überall, das wissen wir. Aber sowohl IS und Al-Qaida sind militärisch besiegt worden.
Also du hast wirklich das Gefühl, dass IS besiegt ist, oder wie?
Nein, also immerhin, sie haben kein Kalifat mehr. Sie haben keinen Boden mehr dort.
Ja, sie haben das Territorium verloren, aber die Idee lebt ja weiter.
Ja, das kannst du nicht machen, das ist klar, das kannst du nicht besiegen.
Ja, aber das ist ein wesentlicher Punkt,
nein, Roger. Ja, aber dann kannst du dich nicht kapitulieren und sagen, weil man die Ideologie kann nicht zerstören, muss man die Machtstrukturen erhalten.
Ich sage nicht, dass man die Machtstrukturen muss erhalten muss, aber es ist direkt klar, dass es verschiedene Wege gibt, so eine Situation zu lösen.
Kannst du mir die erklären? Sagen,
ja,
du sagst wie der Bernie Sanders, ich bin kein Militärexperte.
Nein, nein, Moment. Ich gebe mich jetzt einmal als Militärexperte. Ja? Wenn du die Situation hast, dass Terroristen sich mit Schutzschild von der Zivilbevölkerung in Spitäler einmauern, Untertunnelung von Spitälern vornehmen, um dort ihre Hauptquartier aufzustellen. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du zerstörst das ganze Spital obendrauf und bis es flach ist und dann existiert das Hauptquartier nicht mehr. Oder du nimmst das Risiko auf dich, reinzugehen und in das Spital zu gehen, was sie jetzt mit dem Schifa-Spital probieren, und dort sorgfältig von Zimmer zu Zimmer zu gehen, um das Hauptquartier aufzudecken und zu zerstören. Das ist klar, dass die eine Methode, die zweite, von ich, die Strategie, die ist riskanter und die fordert Methodesopfer unter die israelischen Soldaten, die reingehen. Das ist klar. Aber von Anfang an kannst du sagen, du kannst dir ganz andere Szenarien vorstellen. Du kannst dir ein kurzes, ich würde es mal ganz kühl als Strategieexperte sagen, du hättest können 4 oder 5 Tage lang diese Art von Flächenbombardierungen vorne, an strategische Ziele und so weiter, und dann reingehen und die wesentlichen Punkte von innen aufmachen und zu eliminieren. Das hättest du können.
Das hat die Israelis gemacht.
Ja, erst jetzt.
Innen. Nein, sie haben länger gebraucht. Sie haben müssen 350'000, ich bin auch kein Militärexperte, aber ich habe mich ziemlich mit der Situation detailliert beschäftigt. Die haben 350'000 Leute haben sie dann aufgeboten, an Reservisten. Die haben das müssen, und die haben das innerhalb von 48 Stunden gemacht. Ich weiss nicht, welches Land das so gut machen könnte. Aber dann haben die müssen auffahren lassen. Die Amerikaner haben etwa 4 Monate gebraucht im zweiten Irakkrieg, um ihre Truppen dort anzubringen. Sie haben 2 Wochen zugewartet. Sie haben auch zugewartet in der Hoffnung, dass in dieser Zeit die Geiseln rauskommen, dass sie auf irgendeine Art und Weise, und wo sie gemerkt haben, das geht nicht, weil man kennt die Hamas, die lassen die Geiseln nicht raus oder dann erst nach Jahren raus. Dann haben sie das gemacht, und jetzt mit dieser Bodenoffensive, und du hast das sehr schön beschrieben, können sie jetzt eigentlich viel säuferlicher vorgehen und haben jetzt das auch beim Al-Shiva-Spital gemacht, wo sie jetzt selber auch versorgen etc. Und man kann aber nicht einfach sagen, ja, dort sind die Tunnels, du weißt ja, die Tunnel 300 km oder 500 km, das kann man einfach sein lassen, weil dann geht man wieder zurück nach Israel und 3 Monate später ist man wieder am gleichen
Ort. Ja, ich mache kein so ein Szenario. Ich sage nur, die Israelis wissen ganz genau, dass das Zeitfenster, das ihnen bleibt, um das zu machen, was sie jetzt machen, klein ist. Bis die gesamte Weltöffentlichkeit anfängt, auf ihn herumzuhacken und zu sagen, hört auf, stoppt, Waffenstillstand und so weiter. Das ist klar. Das ist, du könntest sagen, wenn du das zuschaust, oder? Du hast den Horrorangriff von der Hamas und du hast nachher eine massive Vergeltung. So muss man dem sagen. Das ist eine massive Vergeltung. Es ist nicht nur Ausschaltung von der Hamas.
Doch, in Israel
in der Gastronomie. Die Ausschaltung von der Hamas ist überhaupt noch nicht passiert. Ja, und, wenn Hamas sich kann schön zurückziehen irgendwo nach, weiß ich wohin, nach Ägypten oder die Chefin nach Katar und so weiter, ausweichen. Wieso sollst du die Hamas vernichten? Du kannst ihre Facilities vernichten, aber du kannst doch nicht die Hamas vernichten, solange die können weg.
Die können gar nicht weg, die Ägypter lassen sie ja nicht raus. Das haben die Jordanier gesagt, niemand lässt sie raus. Das Problem, du hast es richtig gesagt, Israel hat da ein gewisses Zeitfenster. Mhm. Und sie haben andererseits ein Gefühl oder auch ein Bedürfnis, und sie wollen das auch, das internationale Kriegsrecht einzuhalten. Sie müssen vorsichtig vorgehen. Jetzt, um schnell zu machen, so wie du am Anfang gesagt hast, alles zu verbomben, wie das eben zum Beispiel der Assad gemacht hat, ganz Aleppo verbomben und so weiter und so fort, hat viel mehr Schäden gegeben. Also sie machen es langsam,
also, aber sie haben Zeit nicht. Bombardiert.
Ja.
Also, es ist so, dass sie nicht bombardiert. Also wenn du die Bilder siehst von Gaza, das ist nahe, das sieht partiell aus wie Dresden. Also, das ist einfach so.
Nein, also das ist eben falsch. Das ist der Gegner. Siehst du, das
ist so.
Nein, das ist nicht so. Okay. Das hat der Assad gemacht, Flächenbombardement in Aleppo.
Ich sage nicht Flächenbombardement, ja, aber sie haben sehr viele Häuser zerstört. Sie haben sehr viele Gebäude zerstört.
Ja, aber du hast es vorher selber gesagt. Wir haben ja eine Situation. Normalerweise stellt sich eine Armee vor die Zivilbevölkerung, um sie zu schützen. Mhm. Hamas macht es umgekehrt. Sie stellt die Zivilbevölkerung vor sich und hat sich dort eingenistet und gesagt, je mehr Opfer wir können vorweisen, sowohl wie je mehr Israelis wir getötet haben und je mehr tote Zivilisten wir können vorweisen, wir gewinnen immer.
Okay, gut. Roger, jetzt müssen wir mal einen Schritt zurück. Weil das Problem ist, du hast gesagt, Israel ist der einzige demokratische Staat in der Gegend. Das stimmt. Es ist immer noch eine demokratisch gewählte Regierung. Es hat immer noch eine Verfassung. Es hat immer noch eine Art Gewaltentrennung, die existiert. Immer noch. Der Netanyahu hat sie eliminieren. Muss man also klar sein. Das ist ein kleiner auf dem Weg zu einem Diktator. Das ist einfach so. Warte, lass mich zusehen. Aber der Schritt zurück heisst eigentlich... wenn du so einen Staat hast, wo du sagst, okay, it's a beacon of light dort, oder? Of democracy, das ist quasi unsere demokratische Vorposten, umgeben von Failed States, von Diktatoren, von rassistisch, terroristisch teilweise beherrschten Staaten, wo genauso übrigens im Fall von Libanon und Jordanien Ergebnisse sind von der Kolonialpolitik. Und genauso müsste die Frage gestellt werden, wenn man überhaupt irgendetwas in Frage stellt, wie Israel. Das ist auch noch eine Randbemerkung jetzt von mir. Aber die Situation, oder, dass Israel quasi uns repräsentiert, uns mit unseren Freiheitsidealen und so weiter, für mich heisst das auch, dass Israel mit anderen Maßstäben gemessen wird, in dem, was sie machen, militärstrategisch, wie sie vorgehen, wie viel Rücksicht nehmen sie auf die Zivilbevölkerung. Ich habe zum Beispiel lange in Diskussionen gesagt, aber du weißt, dass Israeli am Anfang alle Gebäude, die sie targeted haben, haben 10 Minuten vorher alarmiert. Im Industrie mit bombardieren
das Gebäude. Knock on the roof.
Mhm. Das hat niemand anders gemacht. Das machen die anderen nicht. Das zum Beispiel das Element finde ich. Das könnte sagen, das ist wie ein Symbol für das Israel ein anderes. Warte. Und jetzt kannst du sagen, okay, wir haben die Situation, wir haben eine Terrororganisation, wo Zivilbevölkerung als Schutzschild, wo bewusst Kinder, Spitäler, Verletzte, ihre Bevölkerung quasi missbraucht. Und jetzt, wie geht der Gegner vor? Jetzt könntest du sagen, wenn wir gleich denken, wie Hamas, dann
müssen wir sagen, müssen wir alle vergewaltigen und müssen
es gleich machen. Nein, nicht gleich. Aber wenn wir sagen, okay, die Hamas ist jetzt so grausam und so terroristisch, ja, und so unfair, was allgemein Kriegsrecht und Menschenrecht betrifft. Wir haben jetzt alle Optionen frei zum Vorgehen. Das heisst, wir können jetzt vorgehen, wir können jetzt leider keine Rücksicht nehmen auf Kinder, die sterben, wir können leider keine Rücksicht nehmen auf Patienten, die möglicherweise in diesen Spitälern sterben. Wir müssen jetzt vor allem die Hamas ausschalten und ihre Strongpoints. Jetzt, das ist es. Ich stelle und Entschuldigung, ich stelle höhere Ansprüche an Israel. Ich stelle den Anspruch, dass Israel sagt, okay, sie erwartet das, aber wir machen nicht das. Ja, wir gehen nicht so vor wie sie. Und ich hatte ja in unserer Diskussion am Telefon auch Deborah Feldmann erwähnt, wo ihre Großelterngeneration im Holocaust war. Zwei Leute sind dort gestorben und jemand ist davor gekommen. Und der davor gekommen ist, ihr Großvater, ihre Großmutter, Entschuldigung, hat das zitiert sie in einer Fernsehsendung, hat gesagt, als Überlebende vom Holocaust, ja, das Einzige, wo sie aus dem Gespräch von ihrer Großmutter mitgenommen hat, die einzige Message, ja, die ist nicht Rache und nichts von dem. Die einzige Message ist die, dass Menschenrechte für alle gelten, Punkt, hat sie gesagt.
Eben,
in der Fernsehsendung. Punkt. Ja. Menschenrecht gelten für alle.
Und die anderen sind...
Und das, der Anspruch an das Handeln eines Staates, in so einem Fall, wenn es um Es geht um Angst, um Wut, um Vergeltung, um Rache und all die Gefühle. Aber ein Staat ist kein Mensch, der Rache nehmen darf. Ein Staat ist ein hochkomplexes Gebilde, das nach bestimmten ethischen Standpunkten vorgeht. Und ich verlange von Israel eben genau diesen Unterschied.
Gut, im Verhalten zu
Syrien und zu Assad und so weiter.
Darf ich auch wieder mal etwas sagen? Gut.
Muss also, doch einen Unterschied geben.
Gut, der Unterschied ist der, zum Beispiel, dass eben in der UNO-Richtlinie, wo es hat um Menschenrechte, 1949 in Genf ist das gemacht worden, Genfer Konvention, heisst zum Beispiel, man darf sich nicht hinter der Zivilbevölkerung verstecken und darf sich auch nicht in Spitälern verstecken. Das beachtet Israel. Die haben eben El-Shifa, ein Spital, nicht flachgelegt.
Ja,
die anderen haben sogar gesagt, geht raus aus der Kampfzone, damit die nicht zu Opfern werden. Also Israel, welche andere Armee hast du gehört in der Weltgeschichte, wo das gesagt hat, wenn sie ein Gebiet erobern, geht dort weg. Wir haben dort sicher ein Gebiet im Süden, im Westen, der Teil vom Gaza, im südlichen Teil. Welche andere Armee hat so viel Rücksicht noch auf die Bevölkerung? Sag doch du mir das, du als Kenner von der Geschichte.
Nein, aber es ist doch graduell. Du kannst sagen, okay, das Schifa-Spital. Nein, niemand. Ja, niemand. Also,
niemand?
Doch,
wer?
Gewisse. Doch,
wer?
Bei gewissen.
Wer hat das gemacht?
Ich denke, dass auch Amerikaner sich in Afghanistan anders verhalten haben als die Russen zum Beispiel. In Afghanistan sich verhalten haben. Also die Gräueltaten der Russen in Afghanistan, in ihrem Krieg mit Afghanistan, sind viel horrormäßiger als die der Amerikaner. Du kannst sagen, ja, es ist zynisch, die Amerikaner haben Drohnen eingesetzt und so weiter und haben Hochgesellschaften bombardiert. Aber es ist eine Tatsache, dass russische Besatzer sich ganz anders verhalten als Amerikaner. Und genau diesen Unterschied meine ich. Und ich gebe ja zu, dass die Israelis bis jetzt durchaus die Unterschiede gemacht haben. Dass sie zum Beispiel jetzt, also ich muss einfach in Klammer sagen, wir wissen alle relativ wenig, was genau läuft. Und wir sind alle dieser Propaganda von allen Seiten ausgeliefert. Auch, ich glaube auch nicht, dass die Propaganda vom IDF von Israel, dass die nicht auch Sachen behauptet und beschönigt oder herausheben, die ihnen nützen und die vielleicht nicht so wesentlich sind. Ich glaube schon, dass die Israelis sich zum Teil hoffentlich so verhalten, wie ich von ihnen verlange. Aber ich gehe schon noch einen Schritt weiter. Ich finde, wenn du jetzt siehst, wie das aussieht, jetzt, würde ich sagen, so ein erstes Rachegefühl ist, glaube ich, genügend da. Das finde ich. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass selbst wenn du Auge im Auge, Zahn um Zahn denkst, ja, was ja vielleicht gewisse Leute denken, das kann man sich vorstellen. Selbst dann ist jetzt genügend getan.
Nein,
dem ist Akt von Horror, der am 7. Oktober passiert ist, meine ich.
Also
dem Akt von Horror.
Also gut. Patrick, ich will auch wieder mal etwas sagen, gesagt 50-50, oder? Also, es geht nicht um Rache, sondern es geht um die Ausschaltung von der Hamas. Und du und ich und alle anderen haben kein anderes Rezept, als dass man eben die Kämpfer rausbringen muss, auch aus diesen Tunnel raus. Man muss ihre Stützpunkte zerstören. Man hat unglaublich viele Waffen gefunden. Es sind schon 10'000 Raketen jetzt auf Israel abgeführt worden, auf die Zivilbevölkerung, seit vielen Jahren übrigens, bevor das Ganze stattgefunden hat. Und darum ist das nicht ein Rachegefühl, sondern man sagt, die israelische Bevölkerung an der Grenze kann nicht mehr zurückgehen, wenn dort die Gefahr noch besteht. Und ich habe eine Cousine, übrigens, die ist seit 58 Jahren im Kibbutz Chanita an der Nordgrenze, direkt an der Nordgrenze. Und sie haben alle müssen evakuieren, im Süden und im Norden, weil man weiss nicht, Hezbollah schiesst jeden Tag etc. Und die sagen, wir können unser Leben nicht weiterführen, wenn wir weiter verbombt werden. Und das, um das geht es und nicht um Rache, Patrick.
Ich glaube, dass wenn du gewisse Äußerungen von gewissen Ministern zulässt, dann ist der Rachegedanke da. Das ist eine Vergeltung.
Ja, aber die haben jetzt nichts zu sagen. Das sind, nein, die haben...
Okay, ich höre trotzdem die Statements.
Aber ich höre von den anderen, von der Hamas. Wir machen das Gleiche, was wir gemacht haben, zweimal, dreimal, viermal.
Ja.
Aber das israelische Kriegskabinett sind die Idiotenminister nicht dabei. Die haben gar nichts zu sagen. Und die werden ganz sicher abgewählt. Tu doch nicht immer auf diese Seite. Aber jetzt machen wir doch zwischen ihnen mal Musik. Jetzt machen wir zwischen ihnen mal Musik. Du hast ja Musik ausgewählt. Dein nächster Titel ist so.
Bei mir ist der Patrick frei und diskutiert über die aktuelle Situation in Israel und Gaza. Warum hast du den Song ausgewählt, Patrick?
Ja, weil er von dieser Gegend handelt. Und Rivers was heisst, of Babylon.
Ja, weißt du, um was es geht?
Sagst du mir.
Aha, du hast gar nicht gewusst.
Doch.
Also, das jüdische Volk ist besiegt worden vor etwa 3000 Jahren von den Persern und sind in die Verbannung geschickt worden nach Babylon. Eben, the Rivers of Babylon, Euphrat und Tigris. Und dort, wo sie gewesen sind, haben sie immer geträumt von Zion, dass sie wieder zurückgehen können in ihr Land. Sie sind dann nach sehr vielen Jahren oder Jahrhunderten haben sie können ihr Land zurückgehen nach Israel. Und dann sind sie wieder vertrieben worden. 70 nach Christus von den Römern. Und die haben den zweiten Tempel zerstört und sind verstreut worden auf die ganze Welt und sind immer wieder zurückgekommen. Also das ist eigentlich Geschichte. Ich finde das interessant, dass du das gebracht hast.
Ja.
Das jüdische Volk hat 3000 Jahre alte Geschichte dort, wo immer wieder zerstört worden ist von anderen und immer sind sie wieder angegangen. Und jetzt kommen die Linke, Leute, die zum Teil nachstehen und sagen, das ist ein Kolonialprojekt. Kann man vergleichen vielleicht mit den Belgiern im Kongo oder den Engländern in Kenia?
Kann man nicht.
Eben?
Nein, kann man nicht.
Aber das wird so dargestellt.
Aber es gibt zwei Aspekte von dem. Das eine ist, du weißt genauso gut wie ich, dass die Art von Heranziehen von der Vergangenheit, ja, von der tiefen, nicht historischen Vergangenheit, der Teil, der am Anfang besungen wird, der ist natürlich nicht historisch alles beleidigt. Ja?
Was?
Der ist mythisch-historisch.
Das ist total beleidigt. Man hat ja die,
ja, mit den Römern dann schon, aber nicht Rivers of Babylon. Ja, okay.
Was heisst okay?
Es ist vorhistorisch belegbare Geschichte.
Hat dort Bauten etc. und so weiter und so fort.
Ja, aber der andere Aspekt ist der, wir wissen aus vielen Diskussionen und anderen Problemen, dass das Anziehen von dieser Geschichte von beiden Seiten, ja, einfach wahnsinnig unfruchtbar ist. Und wahnsinnig immer in Sackgasse endet.
Aber das ist ja weil das, was du ja sagst.
Ich sage, Dekolonisierung ist im Fall von Palästina es ist viel, viel komplizierter als im Bereich, zum Beispiel im Beispiel vom Kongo oder von südamerikanischen Kolonien und so weiter. Aber trotzdem, ein Aspekt, und der ist natürlich mehr in der modernen Geschichte, in der neueren Geschichte, also ich rede jetzt von, sagen wir, 1920 bis heute, dort gibt es sicher einen kolonialen Aspekt.
Welchen?
Ja, der, dass Briten das Gebiet als Mandatsgebiet haben.
Und was ist nachher
und dann eingeteilt und verteilt haben.
Eben. Und die UNO hat gesagt, 1948, also 1947, je ein Staat, zwei Staatenlösung. Zwei-Staaten-Lösung. Die Israelis oder die Juden haben das akzeptiert. Die Araber haben am Unabhängigkeitstag 1948 mit 5 Armeen Israel angegriffen, haben zum Teil der Bevölkerung gesagt, gehen wir mal ein bisschen auf die Seite, weil am Schluss gehört euch eh alles. Andere sind vertrieben worden, das ist auch passiert. Und Israel hat den Krieg gewonnen. Mhm. Und die Araber haben ihn verloren. Und Krieg haben Folgen, Patrick.
Sie haben aber nicht nur die Folge, dass dann das Land halt dort zu sagen hat, sondern sie haben auch die Folge, dass die andere Seite, die Niederlage erlitten haben, ein Trauma, ein Frust, ein Rachegedanken mit sich weitertragen. Ich erinnere dich an die Geschichte vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg. Ein wichtiger Aspekt von der deutschen Demütigung, ja, ist die Reparationszahlungen. Also die Siegermächte haben sich dort auf eine Art verhalten, wo unter anderem dazu beitragen hat, dass der Humus für den Nazismus geleitet
wurde. Erklären
nicht den Hitler. Ich erkläre nicht den Hitler, Roger. Doch. Du musst mir genau zuhören. Ich sage, dass der Humus ist extrem geleitet worden für gewisse radikale Bewegungen. Sechs von der einen oder anderen Seite, weil der Siegertriumph ist zu gross gewesen. Das ist das Problem. Wenn du sagst, Krieg haben Folgen, ja, natürlich. Aber sie haben auch Folgen in den Seelen von den Leuten, die besiegt werden.
Gut,
und wenn du das nicht kannst befrieden, und jetzt, ich finde, können wir irgendwie zum Wesentlichen kommen, nämlich was passiert eigentlich weiter? Ja? Wenn du das nicht kannst irgendwann befrieden und stoppen die Spirale, dann geht es ewig immer weiter. Und was jetzt passiert, ist ganz klar so, dass es weitergehen wird. Ja, aber, Wald wird weitergehen.
Aber du redest ja immer von, und die Leute, die dir nachstellen, von Kontextualisierung.
Hör auf, wenn Leute, die mir nachstellen. Gut, okay. Die angebliche Verschwörung von allen Linken, die jetzt pro palästinensisch und antisemitisch sind, ist Quatsch.
Es gibt ja einen Umschlag jetzt gerade wieder gegeben von Sotomayor, wo zeigen, dass die Linken...
Ah, die Umfrage, soll das sie zeigen, die Linken? Ja, Moment, das sind 30% von der Rechten,
Aber jetzt Israel-kritisch sind, aber wo Israel-kritisch sind, vor allem die Linken.
Aber, ja, Israel-kritisch, aber antisemitisch sind vor allem die Rechten.
Es gibt beides und die Linken und die Mitte sind jetzt natürlich auf der Straße und die Rechten sind zuhause.
Ja,
über das will ich jetzt nicht reden.
Aber, aha, warum nicht?
Ja, mal, wir können aber schon. Es gibt jetzt drei Formen von Antisemitismus. Linke, Rechte und Muslimische.
Ja, aber ist ein viel. Ja, aber der, Entschuldigung, der rechte Antisemitismus, der richtige, der ist immer noch weitaus am wichtigsten. Der ist bei uns, der ist am Kommen. Der ist in Amerika am Kommen. Hört mir auf, erzählen, dass das alles Linke sind.
Aber die Linke wollen Israel zerstören.
Das sind,
Die Linke gehen an und sagen, und jetzt gehen wir doch noch einen Schritt weiter. Und da möchte ich jetzt wirklich von dir wissen, was du meinst.
Kolonialistische Haltung ist nicht unbedingt antisemitisch, es tut mir leid.
Das ist
noch nicht antisemitisch.
Im Fall von Israel ist es ein Ding. Und Israel ist eben keine Kolonie, genau darum hast du ja vorher auch ein bisschen festgestellt oder zugestanden. Wenn man das macht, wenn man eben sagt, die Welt wird eingeteilt in Unterdrücker und Unterdrückte, die Weißen sind immer Unterdrücker, wir sind alle Unterdrücker. Ich hatte eine Professorin, eine Schweizer Professorin in Harvard, hat mir gesagt, ich werde dort als Kolonistin angeschaut. Ich als Schweizer Professorin. Wir und die Linken mit ihrem Selbsthass auf unsere Welt, auf unsere Demokratie, auf unsere Meinungsgesellschaft, die akzeptieren das. Wir sind alles Unterdrücker und müssen damit Schnurren halten. Weil auf der anderen Seite sind die People of Color und die haben alle Recht.
Ja, gut,
was sagst du zu dem? Critical Race Theory ist das.
Ja, ich bin absolut der Meinung, dass Critical Race Theory ihre Berechtigung hat.
Ah, ja?
Ich finde überhaupt nicht, dass das so blind einseitig ist, wie du jetzt das darstellst. Es gibt natürlich also Leute, die aus dem globalen Süden sich zugehörig fühlen, haben einfach eine andere Weltsicht als wir. Und dass der Kolonialismus... zumindest der harte Kolonialismus, ich rede jetzt nicht von Israel, der harte, grosse Kolonialismus von den Briten und von den Holländern und von den Portugiesen und von den Spaniern und so weiter, in Afrika, in Südamerika und so weiter, natürlich von Weissen ausgeübt worden ist.
Und auch von arabischen Sklavenhändlern.
Ja, Araber sind durchaus verwickelt gewesen, sind auch die ersten Sklavenhändler gewesen, die mit Afrika Sklavenhandel betrieben haben. Es sind sogar Afrikaner selber gewesen, die als erste innerafrikanischen Sklavenhandel betrieben haben und so weiter. Aber wir haben mit dem liberalen Kapitalismus verbunden und haben verschärft. Mit dem transatlantischen Sklavenhandel ist quasi wie der Unterschied zwischen, wenn du von Hand eine Gutsche machst oder du bist der Henry Ford, der am Fließband Auto herstellt. Das, was der westliche, liberale, weiße Kapitalismus gemacht hat, ist, er hat den Sklavenhandel quasi in eine hyper profitable kapitalistische Maschine verwandelt, ist wie ein Fließband, wie Technologie, die Menschen missbraucht. Das ist der Unterschied zwischen dem westlichen, fortschrittlichen kapitalistischen Liberalismus und irgendwelche anderen Leute wie Araber, die auch Sklavenhandel gemacht haben, es ist ganz anders Vorgang. Die Sklaven haben zum Beispiel auch im innerafrikanischen Sklaven durchaus auch bei den Arabern die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen, sich vom Sklavenstatus zu befreien. Sie sind nicht als Klasse so quasi weiter unterdrückt worden wie die Schwarzen in Amerika.
Gut, also.
Es gibt einen Unterschied zwischen dieser Haltung.
Aber was heisst das?
Also, und jetzt gibt es eine Haltung, die sagt, okay, ganz vieles, was in dieser Welt schiefläuft, ist prägt durch den Kolonialismus. Das stimmt. Das Problem ist, es ist nicht so einfach, wenn es um Palästina geht. Wie ich vorher gesagt habe, du hast eine Mischung aus einer... Also eigentlich müssen wir reden, okay, du kannst von den Menschen reden, die in dieser Gegend leben, du kannst von der Gegend reden, die man Palästina nennt oder genannt hat, nicht immer, oder Judäa, haben wir sie auch mal genannt und so weiter. Und du kannst von den Staaten reden, die dort sind. Und was die Staaten betrifft, und das betrifft eben auch Jordanien und Libanon und einen Teil sogar von Syrien, das sind Postkolonial, das sind koloniale Produkte und
aber hör doch
unterliegen. Auf. Doch, das sind koloniale Produkte.
Hör. Also, Patrick, Entschuldigung.
Das tut mir leid, die Staatenbildung ist kolonialistisch.
Ja, aber was ist vorher gewesen? Was ist denn vorher gewesen?
Genau, darum ist es ja viel komplizierter.
Nein, was ist vorher gewesen? 400 Jahre Osmanen. Ja. Also die Türken, die die beherrscht haben, die als Unterdrücker beherrscht haben und haben dann auch den Krieg verloren, den Ersten Weltkrieg. Richtig. Und dann sind die westlichen Staaten reingekommen, Frankreich vor allem und in Libanon und Großbritannien und haben gesagt, okay, wir müssen diesen Ländern schauen, haben ein Mandatsgebiet übernommen, unter anderem in Palästina, eigentlich eher widerwillig und haben dann irgendwann gesagt, jetzt werden sie unabhängig. Und dann hat es einen Irak gegeben. Und dann hat es Syrien gegeben. Und dann hat es Libanon gegeben. Sie haben eigentlich geschaut, dass das eben aus diesen Kolonien, osmanischen Kolonien, unabhängige Staaten geworden sind. Und darum frage ich mich, was soll jetzt das Grundlage sein von unserer Sicht von der Welt?
Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, weil du sagst, der Kolonialismus ist das Wichtigste.
Ich sage, dass es den Kolonialismus und seine Folgen gibt. Und ein Teil davon hat sich auch dort ausgewirkt. Mit der Mandatsmacht der Briten. Und
aber die haben ja denen die Unabhängigkeit gegeben. Die Länder hat es ja vorher in dem Sinne gegeben.
Nein, sind zum Kreationen von einer...
Weil vorher war alles osmanisch, die mussten dann Grenzen ziehen.
Ja, was willst du mit dem sagen?
Das heisst, sie haben geschaut, dass die Ansetzung, so wie Indien früher auch eine Kolonie war, von England, ist heute die grösste Demokratie der Welt, haben gehofft, dass dort Staaten kommen, die eben auch sich selber halten können. Was wir gesehen haben, ist das Gegenteil passiert. Das sind immer noch mehr Diktatoren geworden, das sind Mullahs gekommen, keine Trennung von Kirche und Staat. Und überall, wo Mullahs sind, von Afghanistan über Iran bis zu den Hisbollah, dort herrscht einfach Unterdrückung der Frauen vor allem, aber Unterdrückung der Bevölkerung. Und darum frage ich dich, eben die Vogue-Bewegung, oder, die eben vom Kolonialismus redet, was sagen die denn da dazu, dass sie sich eigentlich auf die Seite von diesen Despoten stellen?
Ja, das ist skandalös. Ich finde das absolut skandalös.
Aber das macht
nicht auf. Ja, das ist mir eigentlich egal, weil ich denke
nicht
ist so.
Egal.
Mir ist egal, du kannst mich nicht mit irgendwelchen Leuten identifizieren.
Ja, aber das ist eine Basis von der Antikolonialismus-Theorie.
Ich bin nicht ein Teil von einem Verein. Also bitte hör auf mit dem. Ich tue nicht sagen, du gehörst
zu
dem Verein, wo Israel unterstützt.
Aber wenn du mir redest vom Kolonialismus, wo plötzlich das grosse Thema muss sein, dann muss ich dich...
Ich habe nicht gesagt, das ist ein grosses Thema. Ich habe gesagt, das Problem ist, dass eine dekoloniale Haltung im Bereich Palästina eigentlich schief läuft und in den Sackgasse läuft. Weil es ist nicht so lösbar. Es geht darum, dass dort Menschen sind, von beiden Seiten, von noch anderen Seiten. Es sind auch Christen dort und Drusen und so weiter.
Es hat immer Juden gegeben während all diesen Jahrhunderten.
Ja, lass mich jetzt ausreden. Es hat in Jerusalem sogar mehr Juden gegeben als Araber.
Eben.
Lange Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts noch. Und es geht darum, dass die Menschen eigentlich, wie wir ja wissen, von den normalen Menschen, wollen eigentlich immer in Frieden zusammenleben, haben ja vorher auch in Frieden zusammengelebt. Ja? Und dann sind die Ereignisse passiert. Und jetzt geht es darum, dass die Menschen eigentlich immer noch dort zusammenleben. Es leben ja 2 Millionen Palästinenser in Israel, und wo allerdings nicht ganz gleiche Rechte haben, leider. Und die Menschen wollen eigentlich immer noch in Frieden zusammenleben. Und jetzt gibt es eine unlösbare Situation.
Aber
weil die eine Argumentation ist, ja, aber die Staatengründung ist nicht okay, weil die besetzt das Land, die besetzt den Teil. Und genauso wenig ist okay, wenn... also es hat ja mega viel Vorfall gegeben, auch bezüglich dem Libanon, wo Massaker gemacht hat in Gefangenenlager an den Palästinenser.
Aber nicht von den Libanesen.
Von den Libanesen, aber der Sharon hat zugeschaut dort als Schutzmacht, wie das passiert ist. Das
wird alles die Juden angelastet.
Nein, es wird nicht die Juden angelastet, es wird der Libanesen angelastet, aber der Sharon hat leider zugeschaut.
Ja.
Und es gibt auch in Jordanien, hat einen jahrelangen Krieg geführt gegen Palästinenser, hat Palästinenser vertrieben, massakriert und so weiter. Also es gibt eine erstaunliche Kongruenz und Parallelität von diesen Schicksalen. Weil genauso wenig, wie wenn du sagst, im Moment, wo so ein Konflikt aufflammt, flammt der Antisemitismus auf. Aber was auch stimmt, ist, dass niemand liebt Palästinenser. Außer du kannst jetzt sagen, ja, ein paar linke Studenten, amerikanische
Studenten. Aber die gehen auf die Straße. Nein, da, in Zürich und so.
Ja,
nein, Patrick, das stimmt nicht.
Warte jetzt, aber dort die arabischen Staaten drum. Niemand will die Palästinenser aufnehmen. Hat nie wollen.
Und warum?
Hat es immer abgeschoben.
Und warum? Weil sie das Problem dann wollen lösen, wo Deutsche, Millionen von Deutschen haben müssen aus Polen gehen oder aus dem Sudetenland und zurückgegangen sind, hat man die aufgenommen und die sind nicht in der dritten Generation Flüchtlinge. Die haben das Problem wollen erhalten, weil es gegen die Juden gegangen ist. Und wenn du schaust in der Charta von der Hamas-Staat, Juden müssen zerstört werden. Ja, sie... Und sie beziehen sich auf 632 Jahre, 632 Mohammed, dort steht das drin. Und das ist doch die Situation. Und ich meine immerhin, Gaza ist eigentlich, dort hat es keine Israeli gehabt. Man hat das denen gegeben, 2005. Ihr könnt das jetzt machen. Und was haben sie aus dem gemacht? Ein Terrorstaat mit dem einzigen Ziel, Israel zu zerstören. Und darum sehe ich das Problem. Wenn man sagt, Zwei-Staaten-Lösung, wie wäre denn der zweite Staat? Wäre denn der wie Gaza jetzt war? Oder wie was? Wo würden dann Raketen kommen jeden Tag? Das ist ja das Problem. Oder? Also, dass immer die extremen Kräfte die anderen auf die Seite gedrängt haben. Die Hamas hat die PLO auf die Seite gedrängt, hat sie von den Hochhäusern runtergefallen, hat sie ermordet und hat die Gaza-Bevölkerung zu Geiseln gemacht.
Gut, jetzt noch ein anderes Szenario. Es ist ja so, dass Israel ganz bewusst zugelassen hat, dass die Hamas PLO und die palästinensische Autonomiebehörde Behörde schwächt, weil dort Kräfte sind, die wollen quasi eine Koexistenz erreichen, richtig eine Koexistenz schaffen. Und das hat Hamas natürlich nicht wollen. Und man muss einfach sagen, dass zynischerweise Israel den Status quo quasi erlaubt hat, dass der entsteht, dass die palästinensische Autonomiebehörde entmachtet ist, dass der PLO entmachtet worden ist.
Die ist nicht entmachtet.
Die sind sehr korrupt.
Die haben die Wahlen verloren in Gaza, haben die verloren 2006. Darauf aber, das ist immer, wenn solche Truppen oder Vereinigungen auf demokratische Art an die Macht kommen, dann sie gerade Demokratie abschaffen.
Okay,
und die Palästinenser haben seit 2006 in der Westbank keine Wahlen mehr abgehalten. Nur weil es immer heisst, Apartheid steht, die können dort wählen, auch die israelischen Araber können wählen, sind sogar im Parlament, sind sogar in der Regierung gewesen. Alle die Chiffren, die jetzt kommen, wenn man sie anschaut, die sind einfach antisemitisch fertig.
Okay, aber trotzdem ist es so, dass Realpolitik, vielleicht können wir mal von Realpolitik reden. Realpolitisch gesehen hat Israel zugelassen, dass über Jahre jetzt Hamas finanziert worden ist von Katar. Sie haben das quasi wie gesagt, okay.
Man hofft, man kann mit also denen reden.
Zynisch kann man sagen, wir schicken ab und zu Raketen und wir schicken ab und zu Raketen.
Nein, dann die Israeli haben keine Raketen geschickt. Also, die Israeli haben das Geld geschickt. 30'000 Arbeiter sind jeden Tag nach Israel gegangen, haben Geld heimgebracht. Viele von denen haben dann aber auch die Kibbutzim ausspioniert und genau gesagt, wo man dann wen muss umbringen. Israel hat das Gefühl gehabt, wie wir in Europa mit dem Putin, Wandel durch Handel, wenn man denen Geld gibt, wenn sie mehr aufleben, wenn sie wirtschaftlichen Erfolg haben, dann werden sie sich mildern. Aber das kannst du mit Fanatikern nicht machen.
Moment, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie das wirklich geglaubt haben, dass Hamas in die Richtung geht.
Sie haben gesagt,
nein, sie haben den Status, sie haben das Gleichgewicht des Schreckens ein bisschen gekauft.
Sie haben das Gefühl gehabt, die Hamas, die sind abgehauen. Man hat immer Angst vor Hisbollah. Hisbollah hat man viel mehr Angst gehabt, weil die sind viel mächtiger. Wobei man muss noch sagen, einfach Hisbollah, die haben eigentlich gar nichts zu tun mit Israel. Das sind Schiiten, libanesische Schiiten, die einfach von Iran eingesetzt werden, um Israel zu zerstören, wie das Iran seit Jahrzehnten verkündet. Oder? Muss man einfach noch sagen. Oder? Die haben jetzt 150'000 Raketen und die stehen dort. Und das ist also, man hat also die Bedrohung von Hisbollah viel grösser gesehen als mit Gaza, wo man das Gefühl hat, wir helfen der Bevölkerung, dass sie zu Geld kommen etc. Und hat sich auch total getauscht, weil das sind eben Fanatiker. Und solche Fanatiker sind keine Basis, um mit ihnen irgendeinen Deal zu machen. Das war eine Illusion. Man hat die völlig falsch eingeschätzt.
Ja, finde ich auch. Ich finde, das war sogar eine zynische Realpolitik, dass man das gemacht hat.
Nicht eine zynische.
Und nicht von Anfang an auf die Schwächung der Hamas
geschafft. Was hätte man denn sollen machen?
Ja, mit anderen Methoden eine Schwächung von der Hamas erreichen.
Da hat man immer noch mehr gesagt, dass also Israel einschliessen
die Leute in Gaza, gibt ihnen kein Geld, gibt ihnen kein Wasser, gibt ihnen kein Nahrungsmittel. Alles hat man gemacht. Man hat sogar das Geld von Katar über Israel zu der Hamas geschickt. Etc.
Ja, aber im Nachhinein gesehen ist das eigentlich eine zynische, realpolitische Massnahme.
Nein, aber im Nachhinein,
wenn man es sagen, ihr müsst jetzt Wahlen machen, ihr müsst andere Leute berücksichtigen. Nein, natürlich hättest du das können. Wieso? Aber du kannst doch nicht einfach, wenn du die Hamas finanzierst und sagst, okay, ihr sind jetzt die reale Macht da. Ja. Also wir geben uns Geld, tun es gut verwalten. Ja. Und du weißt genau, dass die Tunnel bauen und so weiter. Dann ist das für mich zynische Realpolitik.
Nein, das ist vielleicht illusorisch, dass man das Gefühl hat,
wenn man das Gegenteil
gemacht hätte, hat man gesagt, die hungern die Leute aus und das ist eine unmenschliche Politik. Und der Patrick Frey wäre auf die Straße gegangen und hätte demonstriert.
Nein,
oder?
Wieso? Es gibt ja nicht nur Aushungern und mit Katar und Hamas zusammenarbeiten. Entschuldigung. Es gibt noch Weg dazwischen, zivilgesellschaftliche Weg.
Hat es keinen gegeben in einem Terror? Leute, die gegen Hamas waren, sind umgebracht worden. Homosexuelle sind umgebracht worden.
Hat,
und was
ja,
sagst
ich
du?
Weiss,
vielleicht
ich
noch zum
ich
Schluss.
Weiss.
Was sagst denn du zum Beispiel
zum Thema? Schluss?
Ja,
sind wir schon am Schluss?
Ja, genau.
Ja, wir haben noch zwei Lieder.
Ja, genau. Haben wir selber leider nicht. Was sagst du, wenn du von einer Organisation Queers for Palestine?
Ja, wieso soll ich mich dazu äußern?
Nein, das ist irre, weil Queers werden dort verletzt. Und Pride-Parade findet in Tel Aviv statt mit 100'000 von Leuten. Und nirgends. Aber das ist eine Verirrung auf dieser Seite, die total krank ist, meiner Meinung nach. Und das sind die Leute, die sagen, wir sind gute Menschen, wir wollen den Planeten retten.
Ja, Greta Thunberg. Ich finde auch erschreckend, wo Greta Thunberg jetzt steht. Ja. Ich finde es erschreckend, was sie rauslässt. Ich finde es jenseits von Gut und Böse. Aber ich möchte jetzt zum Schluss noch etwas anderes fragen. Roger, hast denn du eine Idee? Ich habe vorher Deborah Feldmann erwähnt, wo mit dieser Haltung Menschenrechte für alle gelten. Was hast denn du das Gefühl? Ich habe das Gefühl, dass die Leute wie Deborah Feldmann oder auch Omri Böhm, der Philosoph, der im Sternstund war, den ich sehr, sehr toll gefunden habe, und ganz viele andere Statements von aufklärten, liberalen Juden und aufklärten Palästinenser, die nicht ideologisch verkorkt sind. Die Einzigen, das werden die Leute sein, die irgendwann den Weg zeigen zu einem Frieden. Und sicher nicht die, ich glaube auch absolut nicht an eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube nur an einen ganzen Staat, der sich auf irgendeine Art und Weise zusammenrauft zu einem demokratischen Gebilde. Alles andere ist komplette Illusion. Das ist illusorisch. Und ich glaube, dass die Leute, die jetzt auch best werden, auch von den jüdischen Communities, auch von den jüdischen Hardliners, die best werden, weil sie sagen, aber Entschuldigung, es muss einen anderen Weg geben. Es kann nicht immer Vergeltung, Vergeltung, Vergeltung. Es kann nicht immer zurückgeschlagen werden. Es muss ein grundsätzlich anderer Weg eingeschlagen werden. Das werden die Leute sein, die dann parat sind, um die Verhandlungen zu führen. Das kannst du mir nicht widersprechen.
Ich widerspreche dir total.
Dein Weg ist nicht der Weg, den wir zu einer Versöhnung führen. Jetzt nicht.
Aber du kannst nicht mit Islamisten eine Versöhnung machen.
Ja, dann red halt mit den anderen. Du musst einen Weg finden, um mit dieser Zivilbevölkerung zu reden.
Ja, und ich glaube auch, weil die Stimmung in Gaza, weil du eben sagst, jetzt gibt es sicher noch viel mehr Terroristen in Gaza. Ich glaube, dass wenn jetzt die Hamas weg ist und der Terror von dieser Hamas weg ist, dass sehr viele Leute dort aufatmen werden und dass man vielleicht mit denen dann kann machen kann, aber muss die Hamas weg. Nein, das hat ja man hat schon gesehen, wo israelische Geiseln übergeführt worden sind, wie sie bespuckt worden sind in der Straße von Zivilisten. Zivilisten sogar haben israelische Geiseln genommen bei sich daheim. Nicht nur die Hamas etc.
Ja, gut, das weiß ich nicht.
Ja gut, also nicht alle. Aber es könnte, Tatsache ist, ein binationaler Staat, in einem Moment, wo das Vertrauen auf beiden Seiten so tief ist.
Ja, das klingt jetzt absurd.
Das glaube ich nicht. Das ist eine Illusion. Das sind Träumereien.
Das klingt jetzt absurd, aber das, was jetzt passiert und die Folgen von dem, was jetzt passiert, also was nachher ist, wenn Gaza so aussieht, wie es jetzt aussieht, oder noch ein bisschen weiter, und dann, niemand kann sich das jetzt gerade vorstellen.
Niemand kann sich das vorstellen. Nein, es ist verheerend.
Aber hast denn du einen Weg?
Ich habe keinen Weg.
Also wenn, okay, Hamas wird jetzt zerstört.
Ich hoffe es. Ja, man muss dann schauen, dass sie
Hamas
nicht wiederkommt.
Die Organisation,
ja, dass
die reale
Facilities.
Genau.
Dass sie nicht wiederkommt.
Natürlich nicht.
Und darum muss man schauen, das zu verhindern, weil eben IS ist nicht ganz zerstört worden. Die Amerikaner haben immer noch Truppen in Syrien und Irak und müssen dort schauen, dass die nicht wiederkommen.
Du weißt doch, wie das ist, wenn man Führer abknallt oder ermordet, dann kommt ein neuer Führer.
Ja, gut, man muss eben nicht nur Führer abknallen. Das ist es eben. Darum macht es so schwierig. Du, wir sind am Schluss von dieser Sendung, Patrick.
Jetzt weiss ich nicht, ob wir unsere Freundschaft dann gleich noch weiterkaufen können.
Oh, come on. Also, Roger, wirklich.
Was machen wir als letzten Titel dann? Was nimmst du?
Jetzt machen wir «Friedhof Seelfeld» von der Stefanie Stauffacher alias Lara Stoll.
Ah ja, und wieso? Die kennst du gut?
Ich kenne Lara gut und sie ist eine wunderbare Comedian. Und man arbeitet jetzt an einer Fernsehserie und wird wahrscheinlich die erste Schweizer Frau sein, die eine Fernsehserie schreibt, die selber eine Rolle spielt und selber geschrieben hat und selber entwickelt. Und also, das «Friedhof Seelfeld» ist sehr ein schöner Friedhof und sie singt über, besingt den Friedhof.
Gut, muss ich übrigens sagen, noch ein bisschen Werbung machen für dich. Das neue Programm heisst «Wo bin ich gewesen?» und ist am 8. Dezember im Miller Studio.
Jawohl.
Das ist der Doppelpunkt heute. Das Gespräch, eine ganz spezielle Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Du bist jung und ein bisschen verrückt. Hast die Bits verloren und schlafen ist auch schwierig. Es macht einfach alles keinen Sinn.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.